Also wir hatten dann auch diesen Vorfall dann vor 2 Jahren, diese große Geschichte mit diesen Securities. Auch da habe ich dann so, nicht sofort meine Verantwortung übernommen, weil da gab es Vorwürfe von Übergriffen.
Frühstück mit Bier.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frühstück mit Bier. Heute in einem wunderbaren alten Palais direkt im Parkring mitten in Wien im ersten Bezirk.
Und wir sitzen einem echten Doktor gegenüber.
Ja, ein Doktor und Veranstalter der coolsten Matura-Reise Österreichs, das kann man so sagen. Schön, dass du bei uns bist, Alex Knechtsberger.
Hallihallo, freut mich, dass ihr da seid. Burschen, bin schon ganz gespannt, was da jetzt auf mich zukommen wird.
Ja.
Du bist ja und du betreibst ja DocLX. Woher kommt da eigentlich der Doktor?
Woher kommt? Ja. Ich habe eigentlich was ganz Seriöses gemacht oder studiert. Ich habe Jus studiert damals, vor vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten. Und danach war ich fertig und habe gedacht, okay, das ist aber ziemlich langweilig, wenn ich jetzt Anwalt werde, irgendeinen Scheiß mache, sage, na, ich mache was Gescheites, ich mache Partys. Und habe mich dann umbenannt, statt Dr. Alex habe ich mich genannt Doc Alex und daraus ist das DocLX entstanden. Ja, und jetzt sitzen wir da als DocLX.
Und bevor wir weitersprechen, dürfen wir mal anstoßen mit einem Heineken, mit einem kühlen, ja auch perfekt zur Matura-Reise passend.
Prost, cheers, cheers. Das am Nachmittag, perfekt, ja, guter Einstieg.
Hey, es ist Frühstück mit Bier, du darfst nicht sagen, dass es ein Nachmittag ist. Nein, genau. Es passt.
Ach so, stimmt eigentlich, ja genau, es ist 7 Uhr in der Früh.
Das glaubt uns auch wieder keiner. Ne?
Alex, weil du sagst damals, wie ist denn das Ganze losgegangen eigentlich mit der Matura-Reise? Wie bist du auf die Idee gekommen, jetzt eine Matura-Reise zu veranstalten?
Du, es war während des Studiums, ich habe immer schon gern Partys gemacht. Das war so eines meiner, ich war gern Gastgeber, ich habe gern Leute eingeladen. Ich bin in einer ziemlich kleinen Wohnung aufgewachsen, habe immer gleich einen Freund von mir in ein Riesenhaus gehabt, habe dann gleich immer zu ihm eingeladen und haben da Riesenhauspartys gemacht.
Ist der nur der Freund?
Ja, jetzt nicht mehr, ja, bis uns dann rausgeschmissen haben von dort. Dann habe ich irgendeine Hütte vom Polizeisportverein gemietet am Schneeberg, habe dort Riesenpartys gemacht, bis mich die rausgeschmissen haben. Und irgendwann habe ich dann in Wien das U4 entdeckt und habe dann dort meine ersten großen wirklichen Clubbings gemacht mit 1000 Leuten. Tuesday Four Club, den hat es 30 Jahre gegeben bis Corona.
Die haben dich noch nicht rausgeschmissen.
Die haben mich nicht rausgeschmissen, genau. Da bin ich dann selber nach 30 Jahren gesagt, okay, jetzt reicht, jetzt gehen wir dann. Ja. Und das war immer in meiner DNA drinnen, also Gastgeber zu sein, große Sachen zu inszenieren. Aber das war jetzt nie mein Berufswunsch natürlich. Ja. Ich wollte immer was Gescheites machen und habe ihm dann das Studium gemacht und dann mein Doktor und mein MBA und alles Mögliche. Und dann habe ich die Idee gehabt, ich dachte, hallo, kann man nicht daraus, ich wollte immer Unternehmer werden. Für mich war ganz klar, ich wäre jetzt nicht irgendwie klassischer Anwalt oder sonstiges, sondern ich wäre oder Unternehmensberater, wie alle meine Freunde, sondern ich wollte Unternehmer werden, habe aber nicht gewusst, was für einen Unternehmensgegenstand ich habe. Und habe gesagt, okay, mit Partys kann man da Unternehmen aufbauen, weiß ich nicht. Ja. Und dann war aber die Idee zu sagen, okay, nein, ich mache das anders. Ich mache zwar Partys vorrangig, aber in Wahrheit versuche ich den Sponsoren zu verkaufen, dass wir quasi die Zielgruppe haben, perfekte Geschichte machen, perfekte Emotion und sie können da dabei sein, können da groß einzahlen. Ja, und damit haben wir begonnen. Da waren dann die ersten Partys, da haben wir da drüben gleich den Kursalon gemietet, Naturhistorisches Museum, Dinosaurier umgehauen, also wirklich alle Sachen, die man machen kann. Da habe ich das Rathaus bekommen, da war ich auch 15 Jahre drinnen. Und dann kam irgendwann mal die Idee mit der Matura-Reise. Das war 99. Da haben wir gedacht, okay, im Sommer ist eigentlich immer relativ langweilig, was machen wir? Und da haben wir dann die erste Matura-Reise gemacht mit 2 Klassen, 65 Leuten, Antiparos, weil ich bin so ein großer Griechenland-Fan. Wir waren immer auf Paros und Antiparos. Ja, und dann haben wir mit 65 Leuten die erste Matura-Reise gemacht. Das war super genial und das war eigentlich dann die Startstunde oder Sternstunde von Event-Matura-Reisen.
Cool. Und heute sind's von den 65...
Naja, heute waren jetzt bis jetzt, glaube ich, 200.000 Menschen auf dieser Reise dabei auf X-Cham. Und es ist relativ schnell gewachsen, relativ schnell groß geworden. Und jetzt sind so an die so 10.000 Leute fahren jedes Jahr mit auf X-Cham. Und ja, gibt's jetzt seit wie lang? 25 Jahre.
In Kürze geht's ja los. Ich habe auf Instagram schon gesehen, ihr packt schon, ihr habt schon die LKWs quasi nach Kroatien runtergeschifft. Jetzt geht wieder so ein neues Jahr los. Nach 25 Jahren lernt man da noch was Neues. Gibt es noch irgendwas, was man noch irgendwie aufregen kann? Oder sagst du, das ist eigentlich schon ein alter Hut, das läuft schon, oder?
Du, natürlich kenne ich viel und habe vieles erlebt. Vieles darüber kann man reden, vieles kann man auch nicht drüber reden.
das wollen wir wissen.
Genau, und nein, aber ich bin auf dieser Halbinsel jetzt. Wir haben eine eigene Halbinsel da unten. Bin ich jetzt seit 2007, vorher noch mit einem anderen Produkt, mit Springjam. Das war für Studenten. Das heißt, ich kenne dort alles. Ich kenne dort jede Steckdose, ich kenne dort jeden Mitarbeiter, jeden Kieselstein,
jeden
Cevapcici, wie da oben drauf steht.
Genau. Muss man dazu sagen, er hat einen schwarzen Pullover an, wo Gold drum steht, Cevapcici.
Das passt einfach. Das ist der Klassiker. Das, du kennst natürlich alles, du weißt natürlich zu 95%, was dort passieren wird. Wenn dort 10.000 Leute kommen, voll motiviert, alle die Matura in der Tasche, alles super, alles ist vorbei. Sie haben geglaubt, sie haben das Leben geschafft, jetzt kann eh nichts mehr kommen. Und dann kommen sie zu dir. Und du empfängst sie am Meer, Sonne, alles gratis, Essen, Trinken, Unterhaltung. Also du weißt, es kommen wieder eine große Erwartungshaltung, wie du es machst, damit sie ihre beste Woche ihres Lebens haben. Aber natürlich trotzdem musst du sagen, du musst jedes Jahr was draufsetzen. Also es bringt überhaupt nichts. Okay, ich mache dort, okay, ich dreh Musik auf, wird auch ausreichen. Ein paar DJs, ja, eigentliche Top-Moderatoren, wie ihr zum Beispiel. Ja. Also das ist alles gut und nett und die lieben alles, auch euch. Aber du musst überraschen. Du musst überraschen. Und deswegen sage ich einfach, du musst dich weiterentwickeln. Was ist der neueste Trend? Was machen wir jetzt? Früher waren es die riesen Live-Acts, ja. Jetzt interessieren die Live-Acts niemanden mehr, weil es so unterschiedliche Musikrichtungen gibt. Und diese neuen Geschichten, wenn uns die immer einfallen, dann ist es eine super Geschichte. Ich habe jetzt gerade vorher, kann ich euch dann nachher vorher vorspielen, ja, habe ich eine neue Idee von Instagram gehabt. Darf ich eigentlich noch gar nicht verraten, ich sag's euch trotzdem, wurscht. Ja. Aber ich habe da gehört, in dem San Siro Stadion, ja, weiß nicht, ob ihr es wisst, die Italiener, die singen vorher immer ein gewisses Lied.
Ja.
Ja, und dieses Lied habe ich jetzt dann umtexten lassen für X-Jam.
Geil.
Und das werden wir unten spielen. Und allein da wirst du auszucken. Ja. Also irgendwelche speziellen Dinge, die einfach anders sind. Ja, früher waren es diese Riesengeschichten, eine große Bühne, 5.000 Leute. Jetzt sind es vielleicht 5 Bühnen, ja, und jeder hat seine eigene kleine Geschichte. Also diese kleinen, feinen Geschichten, die machen es auch und das taugt mir einfach so. Ich bin ja selber dabei. Ich bin ja mit Herzblut da unten, die ganzen, wie mich immer Leute fragen, Alex, bist du immer noch bei der Matura-Reise? Sag ich, was ist mit dir los?
Ja? Das kennen wir ja.
Ja, ich meine, ist der Jagerhofer bei seinem Beachvolleyball dabei oder war der Kessler bei seinem Liveball dabei? Na, nonna nicht. Ja?
Ja.
Das ist ja 10 Millionen Euro Produktion. Ja? Da musst du jede Sekunde dabei sein. Ja?
Ja.
Erstens liebe ich es. Ja? Ich liebe es auch dann, ersten und letzten Tag auf der Bühne zu stehen und dann kriegst Gänsehaut, wenn du siehst, was du den Leuten da geboten hast. Deswegen ja, nochmal, jeder, der mich noch anspricht darauf, bist du da dabei, das sollte man nicht machen.
Verstehe.
Vielleicht auch noch spannend, was hat sich die letzten Jahre da verändert? Du hast es ja ein bisschen schon angesprochen. Früher war es eine große Bühne für 5.000 Leute, heute eher 5 Bühnen für 1.000 Leute. Was hat sich da so geändert an der Zielgruppe?
Genau, also jeder hat komplett andere Wünsche da unten. Es gibt welche, die wollen runterfahren, irgendwelche HTLs aus Oberösterreich, dem ist alles wurscht. Der geht rein, der will viele Leute vor der Bühne, viel Getränke und alles andere ist wurscht. Ja. Ob du da irgendwie eine schöne Bühne baust oder irgendwie kleine Inszenierungen hast, vollkommen wurscht. Dann gibt's aber die Mädchenklasse aus dem hintersten, Linzer Insider-Viertel. Die wollen ganz gemütlich am Abend zusammensitzen, Gitarre spielen, am Lagerfeuer sitzen und über die letzten 12 Jahre sprechen und wollen aber nicht gestört werden von irgendwelchen krönenden HTL-Oberstreichern. und die musst du jetzt zusammenbringen. Ja, das ist halt das Schwierige. Und darum, das ist halt der Vorteil. Früher waren wir in der Türkei, was super war natürlich, ja, riesen Hotelbunker, da hast du von oben runtergeschaut, hast alle gesehen, hast jeden von deinen Freunden gesehen, auch wenn es 5.000 waren. Und da jetzt hast du die riesen Halbinsel, die hat, glaube ich, 630.000 Quadratmeter.
Großes Areal, ja.
Wenn ich da von A nach B gehe, brauche ich 30 Minuten und wenn ich mich verlaufe in der Nacht, brauche ich eine Stunde oder länger. Und das heißt, du kannst da wirklich halt dann so Areale schaffen, dass jeder was hat. Da kann der eine kann Yoga machen und der andere kann die After-Hour am Pool feiern. Also und das ist, glaube ich, das Wichtige, diese Individualisierung. Das ist, glaube ich, heutzutage der Jugend ganz wichtig. Wir sind nicht alle gleich, ja, wir haben alle unterschiedliche Interessen oder auch andere Zeitpunkte am Tag, wann ich was machen will. Und das befriedigen wir jetzt mit diesen kleinen, feinen Geschichten und ich glaube, das ist das Erfolgskonzept von X-Jam.
Und früher war es quasi David Guetta muss auf der Bühne stehen und
genau,
muss
bei uns war nicht David Guetta, bei uns war Steve Aoki zum Beispiel.
Aoki, ja.
Genau, der einfach große Act, da gehen alle hin und den feiern sie ab und das war's. Mhm. Und das ist halt in Wahrheit geisteskrank in Wahrheit, ja, weil ich mir für den Act zahlst jetzt mehrere hunderttausend Euro, ja, und nach einer Stunde ist es vorbei, ja, und das war's und das sind die 7 Tage wegen der eine Stunde, das kann's nicht sein. Ja. Ja. Also ich will da eher schauen, dass der ganze Tag über mit wirklichen Supergeschichten gefüllt ist, weil davon redest du noch ewig lang. Den Steve Aoki kann ich mir auf irgendeinem großen Festival auch anschauen, mhm, aber davon werde ich keine Gänsehaut kriegen und werde meinen Enkel nicht davon erzählen.
Mhm. Jetzt hast du aber auch gesagt, das war von Anfang an natürlich auch ein Business Case und du hast versucht, immer Situationen zu schaffen, die du auch Partnern und Sponsoren verkaufen kannst. Was gibt's denn da für Tipps an die Herangehensweise? Wie kriegt man eigentlich Sponsoren und wie begeistert man die so, dass die ja so lange bleiben?
Naja, das war von Beginn an bei mir halt ganz wichtig, weil ich dachte, ohne die ganzen Partner kann ich das Programm nicht finanzieren. Wir investieren da wirklich Millionen in das Programm, damit wir das überhaupt machen können. Und dann musst du halt einen Partner herantreten und sagen, okay, weil du kannst jetzt viel sponsern. Alle wollen diese Zielgruppe. Alle wollen die junge Zielgruppe. Klar, weil der schließt seinen ersten Bankvertrag ab, seine erste Versicherung,
kauft das erste Auto,
all diese Geschichten macht. Also jeder will die junge Zielgruppe. Noch dazu die mit Matura, ist A-Schicht, das heißt, aus denen wird einmal was, meistens zumindest, ja.
Oder sie werden DJs,
genau, ja. Kann auch sein, habe ich gehört. Oder Partyreiseveranstalter. Und alle wollen die haben. Und was macht man mit denen? Okay, wir bieten sie ihnen. Ja. Und ich biete sie ihnen aber nicht einmal irgendwie an, dass er irgendein Plakat hat, wo er vorbeigeht. Nein, ich biete ihnen, ja, in einem Moment, den sie nie wieder in ihrem Leben vergessen werden. Ja, mhm. Und in diesem Moment, ja, ist der berühmte Flow, heißt das, mhm, da geht quasi der Schädel so auf, ja, und ich bin offen für alle Botschaften. Und da sage ich jetzt, okay, liebe Sponsoren, ja, ihr habt jetzt da 10.000 Jugendliche, eure perfekte Zielgruppe. Ich versetze sie in den Zustand, der perfekt ist, wo sie wirklich aufnahmefähig sind, ja, und dann versuchen wir, Botschaften glaubwürdig zu transportieren. Also da wird es nicht gehen, die Raiffeisen oder jetzt bei uns mit der Bank Austria, ihr könnt jetzt kein Konto dort unten abschließen. Ja. Aber ich werde so eine Aktion vor Ort machen, dass sie so positiv aufgeladen sind mit eurer Marke, dass sie dann nachher, wenn sie zurück sind in Wien beim Studieren und sehen dann die Bank Austria, dann gehe ich dorthin und weil ich so positiv damit quasi in Verbindung gebracht worden bin. Mhm. Das war damals einer der ersten Sponsoren war Red Bull und da war noch der alte Mate Schitz, Gott hab ihn selig, ja. Den habe ich mein Leben einmal getroffen und der hat auch damals gesagt, ja, Alex, wurscht, was du machst, ja, wichtig ist mir nur der Moment, ja, wenn der auf Maturreise ist, ja, und jetzt die Red Bull X-Fighter über den Pool drüber springen, muss er in der Hand ein eiskaltes Red Bull haben. Mhm. Diesen Moment darf er nicht vergessen. Stark. Und der wird in die Geschichte eingehen. Ja. Und das war für mich einfach der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, na, das muss ich schaffen. Ich muss es wirklich schaffen, diesen emotionalen Moment mit einem Partner zu verbinden. Wir sagen auch nicht Sponsor, wir sagen Partner. Und dann hat der was davon, dann haben wir was davon. Und am Ende des Tages aber muss immer der Gast was davon haben. Mhm. Weil wenn dann der Maturant sagt, hey super, ich habe jetzt das Red Bull, was ich normalerweise zahlen müsste, das habe ich jetzt wegen dem Partner, dann bringt es mir was und nur dann kann ich es machen. Mhm. Also das ist ein bisschen der Hintergrund.
Und die Stimmung ist ja immer so einzigartig, wie du das selbst sagst, auf Matura-Reise, wenn man da ankommt, alle haben die Matura, alle haben so ein gleiches Denken mit, hey, wir haben es geschafft und wir haben so viel dafür gearbeitet. Wie du sagst, eigentlich braucht man diesen Funken ja nur noch entzünden, oder? Eigentlich braucht man nur noch ein kleines Streichholz hinhalten und jetzt explodiert die Stimmung eh schon von alleine.
Also das ist ja eigentlich relativ einfach, das ist ja keine schwere Übung. Ja, wenn ich jetzt 10.000 Absolventen habe und ich biete ihnen eine Halbinsel und Sonne und Meer und Musik, dann das kann eigentlich jeder, muss ich sagen. Ja. Aber du musst das trotzdem strukturieren. Das heißt, du musst trotzdem schauen, weil wenn ich jetzt gleich Vollgas gebe, ja, und gleich so, okay, passt, und jetzt gleich mal an die Bar und hin und her, dann ist nach 2 Tagen ist der ganze Club ruiniert, ja, ja. Dann sind die Menschen ruiniert, dann hast du Verletzte, dann hast du alles Mögliche. Das geht ja nicht. Das heißt, wir versuchen dann wirklich so Stimmungsschwankungen aufzubauen. Okay, jetzt planen wir mit euch mal ganz gemütlich, jetzt geht's mal am Aufstehen, dann geht's mal zum Mittagessen, dann am Nachmittag gemütlich jetzt mal an den Pool oder ans Meer. Und dann fangen wir so langsam an. Das heißt, ihr im Pool zum Beispiel habt so eine Stunde oder 2 Stunden, wo ihr Vollgasstimmung macht, ja, was super wäre, aber das kann ich nicht über 5-6 Stunden ziehen, ja, weil sonst sind sie tot. Da ist am Abend vor der Message keiner mehr. Ja, das heißt, okay, dann nach 2 Stunden, okay, passt, abbrechen, jetzt geht's nach Hause wieder oder ins Zimmer, geht's euch duschen, geht's euch so schön machen, so, jetzt geht's was essen und am Abend dann kommt dann wieder die Mainstage zum Beispiel oder die anderen Floors, mhm, und dann baust du es wieder auf und dann wieder um 12 Uhr aus. Ja, jetzt ist die Mainstage aus am Meer, jetzt gehst du wieder auf die einzelnen kleineren Floors und so weiter. Also all das musst du schon so aufbauen und so strukturieren, dass die 7 Tage durchhalten. Mhm. Weil das hältst du normalerweise nicht durch. Ja? Und dass es ohne Eskalation abläuft. Weil mich fragen sie immer, ah, das ist Sodom und Gomorra und furchtbar und hin und her. Überhaupt nicht. Ich meine, ihr wart dabei.
Wir wissen's, ja.
Ihr wisst ja, wie geregelt es ist. Es ist voll geregelt. Es ist ja wie ein, meine, allein unsere Schadensquote. Wir haben eine Schadensquote vom Hotel in 2 Wochen von 7.000 Euro. Bei jedem Familienurlaub, ja, ist nach 2 Tagen, haben die Kleinkinder mehr ruiniert, ja, als die Leute. Aber warum? Weil es trotzdem so strukturiert ist. Es gibt auch klare Regeln, gelbe, rote Karte und so weiter. Wenn einer ganz deppert ist, schicke ich ihn zu Hause, ja. Also ich meine, es gibt auch ein paar, die glauben, die sind die Rockstars, haben wir schon gehabt, ja. Da zieht ein, jetzt bin ich ein Matura und jetzt bin ich der Rockstar und hau mal die ganze Einrichtung aus dem Fenster raus, sage, okay, passt, aber der ist in 3 Minuten, steht er beim Flixbus und fahrt wieder zurück. Also wenn der nüchtern ist, sitzt er schon bei der Mama und sagt, okay, sorry, Matura habe ich nicht erlebt. Also das gibt schon alles, ja, da gibt es klare Regeln, ne, und dadurch schaffen wir es auch. Ja. Und nochmal, ich kriege Gänsehaut, wenn ich daran denke. Ich meine, die haben es alle geschafft. Und ganz wichtig ist, dass kein anderer dabei ist. Wenn ich dort ein paar 25-Jährige dabei habe, die sagen, okay, super, perfekt, ja, das sind jetzt junge Mädels, die holen wir uns, ja. No way. Ja. Das sind alles nur Maturanten, also Absolventen, ja. Die haben es alle geschafft, sind alle gleich alt, oder zwischen 18 und 19 halt, ja, und haben alle das gleiche Mindset, ja. Und darum ist es auch so friedlich, es ist auch 50-50, die Aufteilung. Auch die Bundesländer, der Oberösterreicher, die komplett anders als der Wiener, ja. Der Wiener wiederum anders, wir haben auch Bayern dabei, als die Bayern, ja. Aber trotzdem, dadurch, dass sie alles gemeinsam Ziel haben, deswegen also funktioniert das Ganze.
Wie viele Leute arbeiten jetzt da bei dir an diesem Projekt X-Cham? Und wie lange? Ein ganzes Jahr? Oder?
Naja, die Vorbereitung selber ist mit dem Vertrieb ist 2 Jahre. Also 2 Jahre vorher verkaufst du das Ganze schon. Mhm. Also am Beginn der 7. Klasse oder am Ende der 6. Klasse verkaufst du das schon in den ganzen Schulen. Das geht alles online. Und dann die Produktion selber dauert vielleicht 1 Jahr, würde ich mal sagen. Mhm. Und dann arbeiten vor Ort ja, 350 Leute in der Größenordnung arbeiten dann dafür.
Und jetzt im Vorfeld, die bei dir im Büro sind,
das ganze Jahr? Bei mir im Büro, da sitzen insgesamt, sind wir, glaube ich, 85 Leute und davon arbeiten halt so, ich würde mal sagen, 40 Leute rund ums Jahr nur für das Projekt X-Cham.
Wahnsinn.
Jetzt hast du vorher ein bisschen tief gestapelt und hast so gesagt, schöne Zeit für die Jugendlichen dort zu bieten oder für die Maturantinnen und Maturanten ist eigentlich nicht so schwierig. Kann jeder so in Anführungszeichen, haben aber tatsächlich nur 2, würde ich sagen, so richtig groß hinaufgebracht. Summersplash und eben ihr, ist ja kein Geheimnis. Wir waren vorher bei Summersplash auch, sind jetzt bei euch. Mhm. Wie hast du diese Beziehung so empfunden zum Mitbewerb?
Ich glaube, das war ganz wichtig, dass der Mitbewerb gegeben hat. Ich glaube, wir sind nur so erfolgreich geworden, weil wir so einen starken Mitbewerb hatten. Weil wir haben uns beide, wir waren ja kurz die ersten 2 Jahre gemeinsam, haben das ja 2001 und 2002 gemeinsam gemacht und haben uns dann halt dann getrennt, weil ganz andere Zielrichtungen waren. Ich bin eher der urbanere Typ und so weiter und ein bisschen qualitativ hochwertiger und dann aber haben uns wirklich so ein Match geliefert. Das ist so wie wie ich das vergleiche, Austria Rapid, ja. Also das ist jetzt irgendwie, gut, das ist jetzt vielleicht, die sind jetzt schlecht im Fußball, aber dann ist, sage ich jetzt eher Manchester City und Real Madrid.
Ja.
Wirklich auf obersten Level und die versuchen sich immer zu überbieten. Jeder hat den besseren Spieler, ja, dann habe ich halt den Haaland gekauft, ja, dann hat der andere halt den, weiß ich nicht, den Benzema oder wen auch immer gekauft.
Oder den Steve Aoki und den David Guetta.
Oder Steve Aoki, genau, das war auch so eine Geschichte mit den Acts zum Beispiel. Und ich glaube, das war ganz wichtig für die Marke, also für den Markt allgemein, ja, und auch für die beiden Marken, dass sich jeder überboten hat. Dann hat der eine die super Idee gehabt, wir machen jetzt ein Schiff. Ja. Dann sagt okay, der andere, okay, ich mache das größere Schiff. Dann habe ich den großen Act, dann habe ich den noch größeren Act. Ja. Also und das war schon, das war gut für das Zielpublikum. Oder die Zielgruppe selber. Und es war am Ende des Tages, auch jetzt im Nachhinein kann ich sagen, weil wir jetzt die Einzigen sind am Markt, aber ich kann sagen, eigentlich war es auch gut für uns, ja, dass wir so einen Anreiz hatten, dass wir versucht haben, immer noch besser zu werden jedes Jahr und uns nicht auszuruhen und sagen, okay, jetzt kommen jetzt 10.000 Leute, wurscht, was du machst, ja, alles möglich.
Aber durch das habt ihr eigentlich viel mehr Geld auch ausgegeben, als sein hätte müssen, muss man auch sagen, wahrscheinlich. Also ihr habt viel mehr investiert in das Ganze.
Aber wahrscheinlich auch mehr verdient durch die Sponsoren.
Ja, genau, also ich glaube auch. Also klar, wir haben natürlich viel mehr ausgegeben, aber dadurch, dass wir mehr ausgegeben haben, sind auch mehr Buchen gekommen, weil wir eben so viel mehr geboten haben, weil wir dieses Disneyland vor Ort aufgebaut haben und deswegen war das unterm Strich dann schon okay, finde ich. Ja. Also das war beinhart, das war wirklich ein beinharter Kampf. Ja. Apple, Samsung, wie auch immer da was, ja. Aber schlussendlich glaube ich, das ist die freie Marktwirtschaft und der Bessere wird sich am Ende des Tages eh durchsetzen. Aber es waren trotzdem, es waren beides Top-Reisen. Also auch der Mitbewerb, ja. Die haben eine Top-Performance, ich war jetzt dabei, ja, geliefert. Und die Leute, die dort gekommen sind, die haben es andere nicht gekannt, ja. Die waren auch ganz begeistert. Also ich glaube, allgemein die Idee ist so genial, dass auch beide da gut gelebt
haben. Und wie du sagst, es war ein harter Kampf, ihr habt auch da nichts geschenkt. Es hat auch immer wieder Klagen gegeben von der einen Seite auf die andere und umgekehrt. Hat das im Nachhinein alles sein müssen, dieser Beef? Auch dieses, ja, Summer Splash X-Gen war ja immer da auch ein Krieg zwischen den Leuten, die dort gearbeitet haben. Es hat auch keiner den anderen angeschaut. Und geheime Spione geschickt auf die andere Reise und alles. War das im Nachhinein eigentlich notwendig, oder sagst, eigentlich hätte man es das ersparen können?
Nein, also ich hätte es mir gerne erspart, in Wahrheit, ja. Nur der Veranstalter von der anderen Reise ist auch eine sehr starke Persönlichkeit. Und wenn du den nicht Vollgas, ja, mit dem ganzen Geschirr ins Gesicht fährst, ja, dann ändert sich da gar nichts in Wahrheit. Ja. Also ich glaube, nur das, und das sind halt leider die Anwälte, ja. Und wenn du die Anwälte dann hinschickst, dann irgendwann einmal, wenn er das 20. Verfahren verloren hat, dann sagt er, okay, gut, machen wir es anders. Mhm. Ja, aber das musst du leider machen, das geht leider nicht anders.
Und ja, da hat er ja auch deine Expertise als Rechtsanwalt oder als studierter Jurist ist wahrscheinlich auch geholfen.
Ich wollte gerade sagen, also da drüben oben, genau da oben sitzt der Dr. Michael Rami, der Anwalt hat, glaube ich, 2 Porsches verdient, ja. allein mit diesen Verfahren, die wir hatten. Wir hatten, glaube ich, 22 Verfahren im besten Jahr gegeneinander.
Wahnsinn.
Und die haben viel verdient, ja, aber es ging halt nicht anders in Wahrheit. Mhm. Ja. Und nochmal, aber jetzt lachen wir drüber und so weiter, jeder macht was anderes. Ja. Also ich mache immer das Gleiche, ja, aber der andere macht was anderes. Und es ging nicht anders damals, ja. Und es war trotzdem für den Markt was gut einfach, aber jeder hat sich mit seiner Reise identifiziert und wollte das Beste machen draus, ja. Und deswegen ist das schon okay gewesen.
Und was dann ganz spannend war, was ein bisschen der Gamechanger war, auch aus unserer Perspektive, wir haben ja auch die letzten 13 Jahre Event-Matura-Reise miterlebt, war dann der Umstieg von der Türkei nach Kroatien. Auch aufgrund dieser Terroranschläge und dieser Terrorwarnungen. Ich bin da sogar noch einen Tag bevor der Terroranschlag war in Istanbul über den Flughafen geflogen, weil da einen Tag heimgeflogen bin. Das war echt hautnahe auch an uns dran quasi. Und du hast damals die weise Entscheidung getroffen, ich gehe jetzt nach Kroatien. War damals wahrscheinlich nicht leicht, aber war jetzt im Nachhinein wohl genau das Richtige, oder?
Du hast es richtig angesprochen. Das war der Gamechanger. Also bis dorthin, da waren wir gleich auf, der eine mal der eine vorne, dann der andere vorne und nur das Jahr, also diese Lustige ist im Leben eines Unternehmens, ja, du weißt ja nie, was die entscheidenden Entscheidungen sind von dir. Aber diese Entscheidung damals, ja, dass wir getroffen haben, so, okay, wir machen jetzt aus der Not heraus, ich wäre nicht weggegangen aus der Türkei, also aus der Not heraus, ich kann in der Türkei nicht mehr, mit diesen Anschlägen, mit diesen ganzen Geschichten geht nicht mehr, ich muss wechseln nach Kroatien. Der Vorteil war bei mir, ich war schon 8 Jahre in Kroatien mit einem anderen Produkt, mit Springjam, ich hatte diese Halbinsel ja schon. Das heißt für mich, ich habe das schon vorbereitet gehabt, ich konnte ganz leicht changen. Und das war der komplette Gamechanger für den ganzen Markt, weil plötzlich haben wir ein komplett neues Segment geöffnet. Du sagst, okay, nicht mehr, du zahlst 1.000 Euro oder noch mehr, musst in den Flieger steigen, bist in einer 5-Sterne-Hütte in der Türkei. Das war einmal, sondern jetzt plötzlich hast du eine eigene Halbinsel. Du hast da 2 Sterne, 3 Sterne, 4 Sterne. Du kannst mit dem Bus fahren, du kannst alleine selber anreisen, du kannst runterfliegen, wenn du unbedingt magst. Das heißt, musst nicht 1.000 Euro zahlen, du kannst mit 500 Euro bereits dabei sein, mit 700 oder mit 1.000 oder 1.200, wenn du eine Villa haben willst. Mhm. Also diese individuelle Digitalisierung, das war eigentlich der Punkt, warum dann plötzlich, ja, wir den kompletten Markt eigentlich zu 90% übernommen haben, und dann auch quasi mit Abstand der Größte geworden sind, ja, weil das einfach so quasi aufgegangen ist. Ja. Aber da brauchst du den Leidensdruck. Und ich hätte natürlich auch schon 3 Jahre vorher siedeln können, aber ich hatte den Leidensdruck noch nicht. Und ich konnte es mir nicht vorstellen, dass das System außerhalb von der Türkei funktioniert. Aber mit dem Leidensdruck, Anschläge, du musst weg und dann war es perfekt.
Und diese Entscheidung, ja, die war in deiner Historie schon begründet mit diesen 8 Jahren Springjam, das hat sie natürlich angeboten. Summer Splash hat das nicht gemacht, hat zu spät gewechselt und von da an ist eigentlich dann immer steiler bergab gegangen. Dann ist natürlich Corona gekommen, auch für dich eine schwere Zeit. Du hast es durchgedrückt mit Corona. Wie würdest du das jetzt im Nachhinein beurteilen, auch für dich und für den Matura-Reisenmarkt? War das die heftigste Krise, die du miterlebt hast bis jetzt?
Oder? Naja, für mich war der 13. März 2020 dramatisch. Ich bin da gesessen. Ich habe gesagt, ich habe 9 Firmen, ich habe ein Riesenunternehmen, 20 Millionen Umsatz, über 100 Mitarbeiter, mir kann eigentlich nichts passieren. Mhm. Und dann plötzlich alles weg. Mhm. Also,
weil du bist ja überall in der Veranstaltungsbranche. Ja,
überall. Ich habe jetzt noch, es gab für unsere Citycards, wo wir so groß sind in ganz Europa, diese Citycards weggebrochen, es gibt keinen Städtetourismus mehr. Alle B2B-Events weggebrochen, keiner beauftragt mehr am B2B-Event, da gibt's keine mehr. Keine Partyreisen mehr, keiner darf mehr wohin fahren, keine Clubs mehr, nichts mehr. Also alles weg. Da bin ich am 13. März da gesessen und dachte, okay, puh, was mache ich jetzt? Ja, ist echt dramatisch. Also ich muss eigentlich ja 2/3 meiner Mitarbeiter einfach quasi kündigen, ja, und kann vielleicht 1/3 noch behalten, aber das war's dann. Aber es hat genau 3 Tage gedauert, diese Trauerphase, und nach 3 Tagen bereits, dadurch, dass ich sehr, sehr vernetzt bin, auch mit der ganzen Politik und mit den Wirtschaftskammern und so dieser Welt, habe ich genau gewusst, dass es gibt Lösungen. Also sie lassen uns nicht fallen, sie lassen die Wirtschaft nicht fallen. Es gibt Kurzarbeitsmodelle, wir haben dann gemeinsam diese Hilfen ausgearbeitet. Da war ich in diesen Gremien drinnen, für die ganze Veranstaltungsbranche. Das heißt, sie wollen die Leute, die gut gearbeitet haben, denen werden sie helfen oder unterstützen. Ich habe dann auch sehr viel auch aus einer eigenen finanziert, natürlich aus der eigenen Kriegskasse, gesagt, okay, mir ganz wichtig, ich kündige keinen einzigen. Ich habe keinen einzigen Mitarbeiter gekündigt. Ja. Ich lasse alle bei mir, damit ich dann, wenn es wieder losgeht, sofort wieder am Start bin. Ja. Weil all diese Mitarbeiter, die ich habe, die hier seit 10, 20 Jahren bei mir arbeiten, ja, die kriege ich nachher nicht mehr. Wenn ich die einmal weg ist, der wechselt woanders hin und der kommt nie wieder zurück. Und das war, glaube ich, der große Gamechanger, ja, warum wir dann eigentlich diese Krise, auch weil es dramatisch war für uns, bereits nach 1,5 Jahren haben wir wieder veranstaltet. Wir waren die Ersten, die wieder eine quasi Event-Matur-Reise gemacht haben, die allerersten. Auch wiederum, weil wir gemeinsam mit dem Professor Hutter, der uns das Konzept gemacht hat, wie wir Corona testen, unten alle 2 Tage testen, Tests nach Wien führen, auswerten und so weiter, gemeinsam mit dem Gesundheitsstadtrat von Wien, der uns das Ganze auch quasi mitfinanziert hat. Also und dann hat es funktioniert. Ja. Aber du musst halt einfach nochmal, ich gebe nie auf, bei mir gibt's kein Aufgeben. Ja. Da bist du mal kurz am Boden, der 13. März, dann aufstehen, Krone richten, okay, Was machen wir weiter?
Und Summersplash ist damals dann in den Konkurs gegangen, hat da quasi genau. Konkurs angemeldet, und das war eigentlich, kann man sagen, der Todesstoß auch dann für die Konkurrenz. Damit bist du quasi dann Alleinherrscher gewesen auf dem Matura-Reisemarkt, oder?
Genau. Aber das waren wir schon die Jahre davor, weil die waren die Jahre davor ja auch schon nur mehr klein. Also wir haben uns jetzt quasi fast nicht mehr überschnitten, weil es eigentlich ein anderes Produkt war. Weil das ist ein teures Produkt, das in Italien oder wie auch immer, wo sie dann waren, und wir waren ein anderes Segment sogar, würde ich sagen. Mhm. Ja, deswegen war dann, da war es auch jetzt gar nicht mehr so der große Mitbewerber, und dann waren sie halt ganz weg. Ja. Mhm. Also das war für uns, wir haben uns dann gar keinen Kopf mehr gemacht. Also die ganze negative Energie, die vielleicht 10 Jahre vorher noch reingeflossen ist, das war schon lang vorbei.
Mhm. Und jetzt nach Corona, würdest du sagen, sind wir wieder da, wo wir waren? Jetzt auch budgetmäßig und so weiter?
Naja, wir sind weit vor dem, wo wir waren, in Wahrheit, ja. Weil wir haben Rekordjahre hinter uns jetzt. Wir haben allein den Vertrieb komplett umgestellt. Ich musste ja früher, hatten wir bis zu 200 Verkäufer, die mussten in jede Schule reingehen.
Waren wir auch noch, damals Matura-Reisenvertreter.
Der musst du dann quasi vorstellen in der Klasse, dann bist du geduldet oder nicht. Ja,
hast dich reingeschlichen in die Schule, weil du eh nicht mehr rein durftest.
Ja, also das waren alles furchtbare Geschichten in dem Sinne. Und das hätte man irgendwann, wäre das vorbei gewesen. Und jetzt mit Corona gab es das nicht mehr. Was haben wir gemacht? Wir haben den kompletten Vertrieb online gestellt. Und es gibt keinen einzigen unserer Leute, der in einer Schule mehr präsent ist. Das ist die melden sich an für eine Online-Präsentation. Da kann ich mal die DJs dazu holen, irgendwie Live-Acts, vielleicht auch mitreden. Perfekt, ja. Also die Kosten sind um 80% gesunken. Ja, ich habe statt 200, glaube ich, nur mehr 30 Vertriebler. Ja, und die machen aber den doppelten Umsatz. Also da war Corona perfekt. Also diese Digitalisierungsgeschichte, also da waren wir ganz früh dabei natürlich. Ja. Das war perfekt für uns. Also Corona, danke Corona. Also jetzt, wie gesagt, eines der wenigen Dinge, die wirklich, wirklich positiv waren. Ja. Aber das hat uns wirklich, wirklich viel gebracht.
Und merkst du jetzt schon im Hinblick auf die Teuerung, die jetzt da gerade da ist, auf das, dass sich vielleicht viele Leute Dinge nicht mehr leisten können, wie diese Eventreisen, merkst du da schon irgendeinen Effekt?
Nee, du merkst es schon natürlich. Ja. Du merkst es schon, dass die Leute jetzt wirklich, also jetzt ist die Inflation, die Teuerung wirklich angekommen bei den Leuten. Darum habe ich vor einem Jahr bereits einen Sozialfonds eingeführt. Da haben wir, ich weiß nicht, wie hoch es ist, 50.000 Euro zur Verfügung gestellt, um dann Leuten, die sich nicht leisten können, ja, aus welchem Grund auch immer, ja, ob der Vater arbeitslos geworden ist, ja, oder ein Todesfall oder sonst irgendwas Dramatisches. Ich sage, bitte, wir wollen euch das finanzieren, Ja, mhm. Das können wir uns leisten, kein Thema. Nicht, dass einer aus der Klasse nicht mitfahren kann oder zwei. Schickt uns das, eine kurze Begründung, warum, ja, und dann zahlen wir denen diese Reise.
Cool.
Weil das ist mir dabei einfach wichtig in dem Sinn, du hast eine Verantwortung auch, ja, und da gibt's oft herzzerreißende Stories. Ja, da hat mir nachher dann eine Mutter geschrieben, die jetzt von drei Kindern und der Vater ist irgendwie dann wegen einer Geschichte, der war Lagerarbeiter von der Föster irgendwo, ist er dann arbeitslos geworden und hat gesagt, okay, ihr habt's meinem Sohn das trotzdem ermöglicht, ja, der konnte um quasi nichts, nicht quasi, der konnte um nichts mitfahren, ja, und konnte seine Reise abschließen in dem Sinne. Also, und das sind schon so Geschichten, wo du sagst, okay, du hast eine Verantwortung, eine gesellschaftliche, ja, es geht den Leuten jetzt schlechter, ja, und da musst du halt sagen, okay, passt, dann bist du ein Teil von deinem Kuchen quasi auch Teil mit den Leuten, denen es halt nicht so gut geht.
Apropos Verantwortung, du bist ja selber Papa und hast auch junge Kids. Du bringst da natürlich hunderttausende junge Menschen oder in einem Jahr zehntausende junge Menschen da nach Kroatien und hast auch eine Verantwortung. Wie gehst du mit der um? Wie schaust du besonders drauf, dass die jungen Menschen da wieder sicher nach Hause kommen, dass nichts passiert? Wie geht man mit diesen Gefahren, die so 18-jährige Kids auch ausstrahlen, um?
Nee, das ist natürlich eine Riesengeschichte. Also nochmal, da fühle ich mich wirklich verantwortlich. Ich fühle mich wirklich 10.000 Maturanten und 30.000 Eltern verantwortlich. Ich will 30.000 Eltern nachher sagen, ja, wie wir sind 20.000 Eltern, sagen, also ihr Kind wieder heil nach Hause bringen. Das ist schon ein Punkt. Ja. Mhm. Du hast da unten durch Gefahr, da gibt's Klippen, da gibt's ein Meer, da gibt's ein Meer in Dunkelheit, ja. Mhm. Da gibt's irgendwelche
hohe
Bäume,
hohe Balkone,
wo sie runterspringen können, wie auch immer. Also das ist eine Riesenverantwortung. Also das ist immer das meiste, wovor ich Respekt habe, wo ich am meisten auch investiere, dass wir schauen, dass wir da und darum auch diese strengen Regeln. Wir hatten jetzt in 20 Jahren keinen einzigen dramatischen Fall, also Verletzungsfall. Wir haben da unten den Samariterbund, der unten mit 20 Leuten ist. Ja. Das heißt, innerhalb von einer Minute ist bei jedem Notfall ist einer dort, kann dem sofort helfen, kann dem unterstützen. Also das ist schon eine ganz wichtige Sache. Darum sage ich immer, das ist in Wahrheit die sicherste Art, wie dein 18-jähriges Kind auf Reisen fährt. Ja, weil wenn der irgendwo alleine in Ios oder in Mykonos ist, ja, da kümmert sich niemand um den. Der steigt aufs Motorradl, fährt betrunken irgendwo dagegen, bis den wer findet, bis den er sich darum kümmert. Ja. Bei uns, ja, da gibt's eine Security-Mannschaft, da gibt's Ärzte, da gibt's Samariter, also all diese Punkte. Also wir hatten dann auch diesen Vorfall dann vor zwei Jahren, diese große Geschichte mit diesen Securities. Auch da habe ich dann nicht sofort meine Verantwortung übernommen, weil da gab's Vorwürfe von Übergriffen, also sexueller Art.
Ja.
Und wir haben sofort das gesamte Konzept eigentlich geändert. Ja. Wir haben eigene Awareness-Teams eingeführt, ja. Eigene neue Security-Mannschaften eingeführt, ja. Weil da bist du schlussendlich, auch wenn die alle drei Fälle jetzt quasi vom Gericht aufgelöst worden sind und das jetzt quasi jetzt nichts rausgekommen ist, ja. Aber ich bin trotzdem verantwortlich. Ja. Mhm. Ich bin verantwortlich für diese 10.000 Schüler und Schülerinnen oder Abiturienten oder Maturanten und Maturantinnen. Und das ist meine Verantwortung und dafür stehe ich. Ich habe selber drei Kinder, ja, und ich sage jeder, ich werde alles machen, ja, damit die perfekte Reise erleben, ja, und das im sichersten Umfeld, das man einfach machen kann. Also und das ist, glaube ich, ganz wichtig und diese Verantwortung, die ist mir damals so bewusst geworden, weil da war man natürlich voll in der ganzen Kritik, ja. Ich war auf jeder Tageszeitung, auf jeder Titelseite, ja. Auf jeder ZIP war ich drauf mit der Geschichte. Und das ist unser, und deswegen habe ich immer einen großen Respekt trotzdem auch für die Reise. Sag, okay, schau her, du hast jetzt eine große Verantwortung und die musst du in diesen zwei Wochen perfekt rüberbringen.
Das heißt, du klopfst da auf Holz, wenn das vorbei ist und sagst, wenn nichts passiert ist, bin ich froh, dass es wieder alle gut nach Hause gebracht habe.
Na, keine Frage, das ist natürlich immer ein ganz wichtiger Punkt und wir machen auch alles, damit das so quasi dann weiter so sein wird, ja.
Wie kommt man aus so einer Image-Geschichte dann auch wieder raus? Also das, wie du sagst, du warst auf allen Titelseiten. Wie hast du da eine Strategie überlegt, wie du da wieder rauskommst?
Na, wir sind jetzt im Nachhinein, war das für uns eigentlich eine tolle Erfahrung. Also ich will es nicht wieder haben, diese 7 Tage. Es waren genau 7 Tage, waren wir in allen Medien. Aber dadurch, dass wir sofort vor die Presse offensiv getreten sind und haben gesagt, okay, da ist anscheinend, gibt's Vorwürfe. Ja, da ist was passiert. Wir werden das bis ins Letzte aufklären. Ja, wir haben eigene Teams, eigene Hotlines, wir haben eigene Warroom eingerichtet, ja, um das bis zum letzten Moment aufzuklären. Wir haben gesagt, bitte meldet uns alle Fälle, ja, mit allen Gegenüberstellungen, ja. Wir werden alle unsere Anwälte einsetzen, ja, damit das erstmal nicht mehr passiert, ja, und denen was passieren ist in Wahrheit, ja, dass die auch quasi eine zu ihrem quasi Recht kommen, ja. Ich bin sehr froh im Nachhinein, dass es alle drei Geschichten sich als quasi als ausgestellt war, das ist alles eingestellt worden und da war nichts, ja. Aber trotzdem ist mir vollkommen egal, ja. Das ist meine Verantwortung. Ich muss mich da vorne hinstellen, ja. Ich muss dafür gerade stehen, ja, dass da nichts passiert. Ich habe die Verantwortung, ja. Und am Ende des Tages bleibt es an mir hängen. Und nur, glaube ich, weil wir so offensiv nach außen getreten sind, ja. Und das so offensiv, wir wollten nichts. Da kannst du auch normalerweise in so einer Situation, naja, das war ja gar nichts und hin und her und dann verschweigst Sachen oder wie auch immer. No way. Das kommt alles raus, ja. Stell dich hin vor die Presse. Du wirst alles aufklären, ja. Und dann sind wir eigentlich super aus dieser Geschichte herausgekommen, ja. Und am Ende des Tages war es eigentlich sehr, sehr positiv für uns. Mhm.
Positiv ist übrigens auch der Frühstück mit Bier Bierwagen.
Der Frühstück mit Bier Bierwagen.
Der bringt uns frisches Bier. Wir stoßen nochmal an. Cheersy. Und das ist auch immer der Moment, wo wir über Jugendsünden, vielleicht einmal Rauschgeschichten von unserem Gegenüber sprechen. Was ist denn dir einmal Lustiges passiert? Da muss es ja im Laufe der Zeit sehr vieles gegeben haben.
Gibt es irgendeine lustige Geschichte, die fix schon mal passiert ist, wo du sagst, das war für alle anderen lustig, nur für die nicht?
Eine Geschichte, die für alle lustig war, nur für mich nicht.
Ich kann mich erinnern, letztes Mal hast du 5 Reisen herschenken müssen, das weiß wir.
Das war furchtbar, Wahnsinn. Nein, ich mich daran erinnern, genau, wir haben gesagt, okay, wir haben diesen einen Super Security gehabt, ja, der Mörderhenker.
Der war 2 Meter groß.
2 Meter groß, 150 Kilo, hat einen Ärmel gehabt wie mein Oberarm. Und ich habe gedacht, okay, ich riskiere es jetzt und sage, okay, ich verlose einfach 5 Reisen im Wert von 5.000 Euro.
Weil es wird die haben die Reise zurückgewonnen.
Genau, die haben die Reise zurückgewonnen und gesagt, okay, es wird niemanden geben, der den im Armdrücken besiegt. Und ich gehe dann groß am Pool, okay, passt, wir haben jetzt eine Geschichte, wer mag beim Armdrücken mitmachen, ja. Habe noch nicht gesagt, wer der Gegner ist, ja. Und ja, das kommen die ganzen...
Es sind lauter starke Burschen gekommen, genau, und auch einige, zwei relativ schmächtige Mädels.
Genau, die Mädels auch dazu kommen, ja. Und dann sage ich, okay, passt. Und dann haben sie die gemeldet, haben wir 5 ausgesucht. Und dann sage ich, okay, aber euer Gegner wird sein, da, keine Ahnung, wie er geheißen hat, Kurtl. Kurt aus dem Security.
Ich glaube Angelo oder sowas.
Oder Angelo, keine Ahnung, irgendeinen Spezialnamen hat er gehabt. Sag, komm bitte auf die Bühne, das ist eh lächerlich für dich da, diese 5 Maturanten und Maturantinnen, die wirst du zum Frühstück quasi aufessen. Und dann geht der rauf, ja, und dann verliert der 5-mal, ja, gegen die Absolventen.
Also, und das war nicht ausgemacht.
Das war nicht ausgemacht. Sag ich, was ist mit dir los? Ja? Das ist 5.000 Euro. Ja?
Und, ja, der hat die quasi gewinnen lassen. Also, ja, der war einfach, ja, gut drauf.
Nein, der war einfach gut drauf. Und sag ich, du, das ist jedes Mal, verlierst 1.000 Euro für mich. Ja, passt schon. Beim nächsten gewinne ich. Ja?
Und alle 5 hergeschenkt.
Der war Wahnsinn. Ja? Aber es war trotzdem eine super Aktion, weil die Leute haben das Leben nicht gepackt, ja, dass sie jetzt quasi 5.000 Euro zurückbekommen haben. Ja? Und dadurch war es schon eine quasi wirklich lustige Geschichte. Also wir haben dort Sachen erlebt. Wir haben das eine auch in der Türkei, weil die Geschichte in der Türkei ist dann alles ein bisschen heikler, natürlich auch aufgrund der Religion und so weiter. Und da gab es einen Typen, der war immer am Abend um 20 Uhr, da gibt es diesen riesen Paläste da, diese Magic Lives, die wir gehabt haben, immer um 20 Uhr war er als Flitzer unterwegs. Ja? Der ist irgendwo im Club, ist er nackt aufgetaucht, ja? Und ist dann herumgelaufen. Und die gesamte türkische Security-Mannschaft hinter ihm her, ja. Und jeden Tag, Punkt 20 Uhr, ist er irgendwo aufgetreten und wir haben ihn bis zum Ende nicht erwischt, ja. Also sensationeller Typ, ja. Also ich hätte ihn belohnt, den war, hätte ihm auch die Reise zurückgeben, ja.
Jetzt kann ich das noch sagen, Alex.
Du warst das, ja. Geil. Also nein, also da passieren schon super Sachen halt einfach in Wahrheit. Also das ist schon eine Geschichte. Auch das eine Mal mein dramatischer Moment eigentlich war, ich freue mich immer so am letzten Abend. Letzter Abend, sage ich, okay, und jetzt kommen die berühmten 3 letzten Lieder. Das ist mir damals eingefallen, ist, okay, wir machen die 3 letzten Lieder. Und dann spielst Angels und einem vom Austria, wie auch immer, und auf das arbeitest hin, und hast die ganze Woche lang.
Alle Tränzen, das ist voll emotional.
Alle weinen und Gänsehaut und so weiter. Und bevor der Fendrich beginnt zu singen, ja, plötzlich rumsch, Strom weg.
Fendrich steht und auf der Bühne.
Nein, er ist nicht auf der Bühne gestanden, wir haben es nur aus der Dose gespielt.
Okay.
Und Strom weg, ja. Also dann, da vor dir stehen 5.000, damals war es noch weniger, da waren noch viel kleiner, da waren, weiß nicht, 2.000 Leute, 3.000 Leute, stehen vor dir, der letzte Moment, du weißt genau, mit dem Gefühl gehen sie nach Hause, und es ist nichts, es ist kein Licht blinkt, kein Tonanlage geht, und plötzlich fängt die Masse an zu singen. Wir singen Notstromaggregat. Schalalalalala. Notstromaggregat. Schalalalalala. Notstromaggregat. Und das haben sie, glaube ich, eine Stunde lang gesungen. Und ich bin da oben gestanden und habe gedacht, scheiße. Wie kann man so vorgeführt werden, ja? Wie von 2.000 Maturanten. Und, aber das war auch wiederum so ein Moment, wo du trotzdem auch Gänsehaut kriegst, ja, weil sie haben sich einfach nicht nehmen lassen, haben mich nur darauf hingewiesen, seitdem ist hinter jeder Bühne ein Notstromaggregat, es kann ausfallen, was will, sie werden immer quasi Strom haben und sie werden beschallt werden.
Und in deinem Kopf ist immer noch dieses Lied. Und
das habe ich immer noch. Also das war wirklich so eine Beinigung, Peitschenhiebe mit jedem Schalalalala, habe ich das bekommen.
Geil.
Also ja, also diese Geschichten passieren halt einfach, ja. Aber ja.
Das was war dein absolutes Highlight, wo du sagst, in 25 Jahren, wenn du zurückblickst, das ist ein Moment, den vergiss ich nie, weil er auch so positiv und so schön war?
Gibt's eigentlich nicht. Also jetzt, wo du mich fragst, ist eigentlich spannend. Das ist für mich weiterhin, es ist jedes Jahr, wenn ich dann unten auf der Bühne stehe und ob es der letzte Abend ist oder der erste Abend ist und ich die Gänsehaut habe und jetzt schon ein bisschen auch, jetzt war letztes Jahr war mein Sohn erstmals dabei, ich habe 3 Kinder. Mhm. Und jetzt ist mein Sohn selber mit auf der Bühne gestanden. Das sind dann schon besondere Momente natürlich. Mhm. Also sagst du, okay, schau mal, jetzt hast du das so lange gemacht, dass jetzt schon dein erster Sohn, jetzt in 2 Jahren kommt der nächste, dass die dann das mitfeiern und die dann sehen, was du geschaffen hast, weil du hast was Einzigartiges geschaffen. Du hast einen Moment geschaffen für eine ganze Generation und auch während Corona haben wir sie nicht gerettet. Dieses Jahr, das wäre eigentlich ausgefallen. Du hast es geschaffen für eine ganze Generation oder für was jetzt 25% von allen Maturanten und Maturantinnen diesen besonderen Moment oder diese legendärste Reise ihres Lebens zu kreieren. Und das ist schon was Tolles. Ich kann Uhren herstellen, Autos herstellen, ist alles lieb und nett, ja, aber diesen besonderen Moment, darauf bin ich jedes Jahr extrem stolz und das ist ja, da kriege ich jetzt auch Gänsehaut, wenn ich darüber rede, ja, weil das halt wirklich besonders ist und darauf bin ich, ja, das freut mich.
Du hast zuerst auch gesagt, ein Grundantrieb von dir ist es, Gastgeber zu sein. Was bedeutet das genau für dich, das Gefühl?
Du, für mich ist einfach das, dass ich weiß, wie man inszeniert. Ja? Ich weiß, wie man die richtigen Leute zusammenbringt. Ich weiß, wie man die Leute zum Lachen bringt. Ich weiß, wie man es schafft, dass die Spaß haben. Ich weiß, wie man das rundherum irgendwie aufbaut. Ja? Und ich glaube, dieses Wissen, es werden viele haben, nehme ich mal an, ja, aber wenige machen es in dem großen Stil. Ja, das zusammenzubringen, ja, und dann daraus noch ein Unternehmen zu schaffen und daraus so eine große Geschichte zu machen, das ist, glaube ich, speziell und das sind meine Gene von Anfang an gewesen und ich bin jetzt extrem happy, ich meine, ich bin jetzt 55, ja, dass ich jetzt da sitze und sage, okay, ich habe aus diesem Hobby eigentlich, ja, oder aus diesen Talenten, die ich immer gehabt habe, einen quasi Beruf zu machen.
Du hast ja nicht nur Matura-Reise, sondern auch noch diverse andere Events. Was machst du noch so? Wir haben gerade geredet, Lighthouse Festival geht in Kürze los, aber du machst ja noch viele andere Events auch. Was kannst du da noch so als Beispiele nennen?
Naja, wir machen ganz viel. Wir machen ja einerseits, wir machen für eine ganz andere Zielgruppe, für die typische Hipster-Zielgruppe, 25 bis 45, machen wir das Lighthouse Festival. Das gibt's jetzt in Kroatien, beginnt morgen.
Techno.
In Kroatien, das ist Electronic Music on Vacation, ist die Subline. Da gibt's ganz viele Musikrichtungen. Das gibt's in Kroatien, das gibt's in Johannesburg, das gibt's in Kapstadt, jetzt neu in Bad Gastein. Das heißt, das wird auch so eine weltumfassende Marke, die wir da gerade aufbauen. Das ist jetzt schon das 10. Jahr, also das machen wir auch schon relativ lang. Dann machen wir davon abgesehen, haben wir früher im Jahr, weiß nicht, 150 Events gemacht, wo wir eben alle Locations in Wien bespielt haben oder Clubs, Platzhirsch, U4, wie auch immer. Wir machen diese Citycards in ganz Europa. Also es wird immer nur diese Maturreise hervorgehoben, ja, das ist nicht nett, keine Frage in dem Sinne, aber natürlich das gesamte Konglomerat an Firmen ist ja viel mehr, aber trotzdem ist für mich das Herzstück, ist trotzdem diese Maturreise. Aus der ist extrem viel entstanden und das wird weiterhin bis zum Ende bleiben.
Eventagentur führen, Eventagentur arbeiten, dass es rausbringt, ist ja für viele so ein Traumjob. Wie schaut denn das wirklich aus? Wie ist denn die Wirklichkeit?
Du, ja, ich habe ja 20 Jahre unterrichtet an der FH auch und das ist auch die Geschichte, ja, bei euch ist super, du gehst irgendwann zum Mittag ins Büro vielleicht oder in die Agentur, dann trinkst du am Nachmittag deinen ersten Spritzer und am Abend gehst du auf irgendeine Party feiern. Also das ist natürlich komplett anders. Ja. Also bei uns, wie gesagt, um 8 Uhr ist die Agentur voll, die Leute arbeiten da ganz normal in jedem Bereich, aber es ist ein extrem spannender Bereich. Es gibt die einen, die sind eher die Sales-Driven, ja, das sind die Verkäufer, die verkaufen jetzt Sponsoren oder Kunden, wie auch immer, oder halt Gäste oder Maturanten, wie auch immer. dann gibt es die anderen, die sind nur mit quasi Städten beschäftigt oder andere, die machen nur Produktion, die kümmern sich jetzt nur, wie kann ich die größte, schönste Bühne bauen. Und da gibt es andere, die machen nur den Kreativpart, ja, wie kann ich die eine schöne Lichtinstallation aufbauen oder wie kann ich mir jetzt einen neuen Programmpunkt einfallen lassen, bis hin zu klassischen Buchhaltern, IT-Lern, also es gibt alles da. Also in der Eventagentur ist es wirklich so ein Konglomerat an ganz diversen Menschen, die sich da zusammenfinden und aber alles im Kopf haben, sie wollen ein perfektes Produkt für unseren Gast machen. Und das hält alle zusammen. Es ist wie eine große Familie. Also wir sind schon zu groß, um eine Familie zu sein. Aber es ist trotzdem immer noch dieses Familiengefüge. Wir fahren auch dann gemeinsam, fahren wir einmal im Jahr nach Ibiza oder dann in die Berge Skifahren. Also all solche Sachen. Das Zusammenhalten, das ist mir auch ganz wichtig. Und deswegen finde ich halt, ist in einer Eventagentur oder Live-Marketing, wie es jetzt heißt, zu arbeiten, ist ein Top-Job. Und wie gesagt, du kannst als Akademiker dort arbeiten, du kannst aber genauso dort schon, wenn du als Lehrling angefangen hast, arbeiten. Gibt auch schon Veranstaltungstechniker. Also es gibt alles und es ist ein Traumjob.
Wie siehst du da jetzt gerade, wie wir vorher schon geredet haben, in Bezug auf die Teuerung, die Zukunft von dieser Branche, von Eventagenturen und von deinem Reisen?
Du, die Teuerung wird, glaube ich, für uns relativ wurscht sein. Es hat eher, glaube ich, Corona hat gezeigt, ohne uns geht's nicht. Ohne uns, ja.
Brot und Spiele.
Brot und Spiele. Wenn du den Leuten das nicht gibst, wenn sie sich nicht treffen können, irgendein geschissenes Hybrid-Meeting, ja, wenn ich die Leute irgendwo sehe, das bringt mir gar nichts in Wahrheit. Ja. Also das ist auch schon, das ist vorbei. Die Leute wollen sich live sehen, die wollen sich leicht live treffen, die wollen gemeinsam was trinken, gemeinsame Emotionen erleben, ist was anderes. Also ich sitze jetzt zu Hause vorm Computer und mache dann irgendwelche Geschichten online. Das ist einfach eine andere Welt. Und Corona hat gezeigt, ja, ohne uns geht's nicht. Ja. Wir sind die Seele, wir sind das Herzblut von der gesamten Gesellschaft und deswegen glaube ich, bin ich da sehr positiv für die Zukunft.
Jetzt hast du gesagt, der Kampf mit der Konkurrenz hat dich die letzten Jahre immer stark gemacht, jetzt ist die Konkurrenz quasi weg. Wie schaut jetzt die Zukunft von XGM aus? Was hast du noch vor? Wo geht die Reise hin und macht dieser fehlende Konkurrenzdruck vielleicht das Produkt dann auch schlechter über die nächsten Jahre oder hast du da was anderes vor?
Ja, du sprichst einen guten Punkt an, ja, weil ich habe schon gesagt, hey Moment, es ist jetzt ein bisschen langweilig, ja, weil wir können machen, was wir wollen, es gibt eh keinen anderen. Nein, aber da treibe ich meine Leute massiv an. Ich sage, okay, ich gebe mich nicht zufrieden mit diesen 100%, sondern wir müssen auf 110% kommen. Und was ist mein Ziel? Mein Ziel, ich will jetzt, es ist nett, dass wir jetzt in Österreich und in Deutschland so groß sind, ja, aber da gibt es noch ganz viele andere Staaten da draußen. Mhm. Und mein großes Ziel ist das, einfach international eine Riesenmarke zu machen. Also, dass wir das dann auch einmal in ganz Europa ausbreiten, die ganze Geschichte. Ob das jetzt XGM ist oder Leiders Festival, was auch immer, einfach diese Produkte, die wir haben, einfach für die ganze Menschheit, jetzt ein bisschen übertrieben, ein bisschen großkoschert, aber so bin ich, für einen noch größeren Markt aufzubereiten. Mhm. Und das ist mein großes Ziel. Weil mein großes Ziel ist einfach das, ich habe drei Kinder und ich will unbedingt, dass das als Familienunternehmen etablieren. Ich will das so groß machen, dass sie irgendwann einer meiner drei Kinder oder alle drei, wie auch immer, dann irgendwann sagen können, okay, sie haben Interesse, das zu übernehmen und dass es dann für die nächsten Generationen so aufgestellt ist, dass es auch quasi ewig hält. Ja.
In 8 Jahren bist dann 63, dann gehst du in Pension.
Ja, Pension werde ich nie gehen natürlich. Also ich werde mit 80 noch auf der Bühne stehen, mit euch gemeinsam und einem vom Austria singen. Ja. Der Berufsjugendliche, das ist in meinen Genen drinnen. Also ich fühle mich genauso wie ein 20-Jähriger. Also das ist kein Unterschied. Ja. Und Pension wird es keine geben. Irgendwann werde ich übergeben durch an meine Kinder, meine Jungs oder meine Tochter. Aber ich werde weiterhin da immer dabei sein und das bis zum letzten Atemzug werde ich dieses Gänsehaut-Feeling quasi genießen.
Hast du da irgendwelche Routinen, dass du das körperlicher durchhältst? Also wenn du natürlich jetzt jeden Tag voll mitfeierst, geht das wahrscheinlich irgendwann nicht aus. Gibt es irgendwelche Regeln, die du dir da selber auferlegst?
Naja, das natürlich geht schon lange nicht mehr, das muss man schon auch sagen. Also am Beginn hast du wirklich halt dann noch viel selber auch mitzelebriert. Ja, das geht natürlich alles schon lange nicht mehr. Das heißt, du hast ganz klare Vorgaben, wie du das machst. Ja, du bist natürlich, ich bin so sportlich, wie ich die letzten 30 Jahre nicht war. Ich trainiere dreimal die Woche, ja, ich gehe laufen, ich gehe Mountainbiken, weiß Gott, was. Also ich ernähre mich anders. Also das ist schon eine Geschichte, wo du weißt, also das Einzige, wo du nicht mehr Berufsjugendlicher bist, ist bei der Regeneration, wo wir früher nach einer Stunde wieder aufgestanden sind, ja, und weiter Gas gegeben haben. Das geht jetzt nicht mehr, sondern jetzt ist es so, dass wir dann 2 Tage brauchen, um uns zu erholen. Die 2 Tage hast du aber nicht. Ja. Deswegen sagst du, okay, alles mit quasi Maß und Ziel. Du hast auch deine Verantwortung natürlich, ist auch was anderes. Ja. Und also dieses Gas geben, das lassen wir aus.
weil wir vorher über das Gastgeben gesprochen haben, beim Gastgeben, Gastgeben. Gibt es da noch irgendwelche Tipps, die du vielleicht hast für unsere Hörerinnen und Hörer, wer selber mal Gastgeber ist, auf was soll er denn achten? Was sind denn die wichtigsten Sachen?
Du, es gibt ein paar Punkte, die wichtig sind. Das erste Mal sind die Gäste. Du musst wirklich schauen, dass du die richtigen Leute zusammenbringst. Das ist mal so um und auf. Weil wenn die Gäste nicht harmonieren, und das ist bei uns, harmoniert es einfach, ja, weil bei X-Champ, das sind alles Leute, die haben das Gleiche hinter sich. Perfekte Gästeschau. Bei Lighthouse habe ich 5.500 Hipster, die alle das gleiche Mindset haben. Bei einer privaten Party brauche ich jetzt wirklich 40 Leute oder 100 Leute, wie groß sie ist, ja, die wirklich zueinander passen. Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei ist, ich muss ein Programm machen. Ich muss mir wirklich überlegen, mit was beginne ich, ja, wie baue ich die Stimmung auf, wo ist ein Highlight, ja, wo setze ich ein zweites Highlight, wie ist das Ende. All das quasi vorher überlegen und dann durchinszenieren. Und das dritte sind dann nur mehr Rahmenbedingungen, ja, dass gute Getränke dort sind, ja, und ein bisschen was zum Essen, das war's.
Und Musik.
Und Musik, natürlich, ja. Also das, natürlich, ja. Also ohne Musik geht sowieso gar nichts. Mhm. Das muss man schon auch sagen, ja. Also wenn ich brauche die richtige Musik, darum, ich buche nicht immer irgendwelche DJs, sondern DJs, die genau sowas wissen, wie können sie die Stimmung aufbauen, wie können sie oben halten, wie können sie wieder runterspielen. Also und ich meine, und das ist es, ja, und mehr ist es nicht, aber die meisten Leute, die schaffen es nicht. Ich mache so viele Privatpartys auch bei mir zu Hause, ja, und die sagen, wow, so super toll, und wie machst du das? Sagst du, na genau, diese paar Regeln beachten, ja, weil ich komme oft zu vielen Geschichten, irgendwelche Einladungen, sage, die sind todlangweilig, habt euch gar nichts überlegt, ja. Und aber nochmal, ganz wenig, aber nochmal, wenn es alle wissen würden, dann würde es uns nicht geben, ja. Dann wären wir nicht als Agentur so groß, ja.
Aber wenn du jetzt so einen Empfang oder was, wo du viele Leute aus Politik, Gesellschaft einladen musst, da hast du natürlich ein heterogenes Publikum, das kommt. Wie machst du das dann, dass du dich auf einen Nenner bringst, weil du sagst, das Publikum muss auf einem Level sein?
Naja, das schaffe ich dann auch wiederum durchs Programm. Ich versuch trotzdem durchs Programm wieder den gemeinsamen Nenner zu finden. Irgendeinen super Keynote-Speaker oder wie auch immer, wo alle wiederum dahinter stehen. Irgendwas quasi Besonderes, was eben sonst
alle vereint,
was irgendwie alle vereint irgendwie, ja, wie sich doch wieder gemeinsam fühlen. Und auch andere Sachen, wie bei uns drüben im Alten Ballet, da haben wir dann so riesen Empfänge gemacht und da gab es jetzt keinen Prosecco und irgendwelche Brötchen, ja, sondern da gab es jetzt nur Gin Tonic und Leberkässemmel. Ja, und das ist auch wiederum, ja, was die Leute sagen, okay, das ist jetzt, was ist mit denen los, ja, wir sind da in einem barocken Ballet aus dem 18. Jahrhundert, ja, und jetzt plötzlich gibt's sowas, ja. Auch da wiederum, dann reden sie wieder drüber und hin und her oder aufbrechen, so wie das bei mir in der Agentur, ich bin da im Ballet Schnapper, das ist aus dem 18. Jahrhundert und ich hänge dort zeitgenössische Kunst rein. Auch was komplett anderes, ja. Mhm. Auch dieses, provokant anders sein, die Leute zum Nachdenken anregen. Das ist, glaube ich, der Punkt und ja, darum, glaube ich, das ist das Erfolgsrezept.
Cool.
Was gibt's so für negative Erfahrungen oder wo du daraus gelernt hast, was bei Events vielleicht schiefgegangen ist, was du jetzt nicht mehr machen würdest? Wieder ein Notstromaggregat, gibt's da noch andere?
Du, ja, ich meine, da drüben jetzt, 50 Meter weiter, Kursalon, 1998, haben wir eingeladen, die Leute, und der, weiß nicht, fast 2000 Leute. 2000 Leute waren drinnen, 3000 waren vor der Tür. Ich damals in meinen jugendlichen Übermut, da sagte ich, ich muss die jetzt irgendwie reinkriegen, ja, weil das jetzt, wir müssen doch 5000 auch gehen, ja. Und gehe auf der Bühne und sage, ja, bitte, ich habe eine Bitte an euch. Könnt ihr nicht rausgehen auf die Terrasse, weil draußen stehen noch 2000, die wollen auch rein, ja. Die Leute, was ist mit dem los, ja, das geht überhaupt nicht, ja. Und 10 Minuten später war die Vega da, das Einsatzkommando, ja, und hat alles geräumt, ja, die ganze Veranstaltung abgebrochen. Also, das sind schon so Geschichten, also da musst du jetzt auch damit wachsen, also, Moment einmal, ja, es gibt alles mit Maß und Ziel, ja. Und wenn es mal aus ist, ist es aus, ja. Also, zu viel darfst du nicht mehr machen. Gut, das ist klar, da denkst du nicht an Sicherheiten oder irgendwelche Geschichten, ja, da bist du einfach nur euphorisch, dass alle zu dir wollen. Deswegen halt, also aufpassen, Sicherheit geht immer vor und wie gesagt, da geht da nichts drüber. Also ich schicke jetzt keine mehr auf die Terrasse, damit die nächsten 2000 reinkommen. Das gibt's nicht mehr.
Alex, am Ende vom Frühstück mit Bier gibt's immer noch einen kurzen Wordrap, Bierrap.
Bier, Wordrap.
Mein Lieblingsevent außerhalb meiner eigenen ist?
War meine Hochzeit.
Wie hast du die organisiert?
Das war die best organisierte Hochzeit ever. 4-Tage-Event, 350 Leute. Boah. Und bis zum Ende Emotion. Und wie gesagt, war für mich der wichtigste Moment, wo ich meiner Frau das Jawort gegeben habe.
Wo war das?
Das war damals im Schloss Steins in der Steiermark. Ja, da haben wir es 4 Tage krachen lassen und das ist bis heute mein Nummer-1-Event. Legendär. Cool. Das Wort habe ich noch nicht gesagt, genau, legendär.
Matura-Reise ist für mich?
Gänsehaut. Mhm. Und die beste Woche, ja, auch meines Lebens und vor allem des Lebens meiner Gäste.
Abschalten kann ich am besten?
Beim Mountainbiken und beim Sport allgemein.
Musik höre ich gerne was?
Ich muss eigentlich gestehen, dass ich jetzt gar nicht so viel Musik höre. Also ich höre im Auto immer nur Podcasts. Ich bin sehr viel auf...
Mein Lieblingspodcast ist?
Von der Zeit gibt es einen Podcast mit drei Redakteuren aus der Schweiz.
Frühstück mit Bier, oder?
Frühstück bei Bier. Ah, stimmt, natürlich. Ja, vergessen, wie kommt die Zeit? Also die Zeit auch, aber dann Frühstück bei mir natürlich. Ja. Frühstück mit Bier so. Ja.
Und die letzte Frage ist, mit wem, tot oder lebendig, hättest du gern mal ein Frühstück mit Bier?
Keine Ahnung, ich habe keine Vorbilder, ich habe diese ganzen Geschichten nicht. Mit euch beiden. Das reicht mir.
Alex, dann sagen wir danke, wir freuen uns auf X-Jam. In Schütze geht's los. Und wer noch dabei sein will, heuer ist ausgebucht, 24 ist auch schon ausgebucht, oder geht's noch?
Da haben wir noch ein paar Plätze, glaube ich. Ja.
Okay, sehr gut. Und dann der Rest 25. Wir freuen uns auf Matura-Reise mit dir. Nummer 15 bei uns und Nummer 26 bei dir.
Passt, cheers. Passt. Cheers,
danke. Cheers.
Ciao. Euch. Danke.
Frühstück mit Bier.